ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute
mit Nabila Tassi. Hallo und herzlich willkommen, Professor Andreas Lukschak.
Ja, moin.
Moin. Moin aus Kiel, genau.
Ja, genau.
Ja, schön, dass Sie da sind. Sie sind Physiker. Sie sind Professor für regenerative Energien, jetzt kommt das Reizwort, an der Fachhochschule in Kiel.
Oh, da muss ich Sie fast schon korrigieren. Sie hat sich umbenannt in HAW Kiel, Hochschule für angewandte Wissenschaften.
Oh, das ist aber neu, oder?
Relativ
neu.
Seit ein paar Wochen.
Ja, okay, das habe ich noch nicht mitgekriegt. Also an der HAW Kiel. Haben Sie denn als Physiker einen anderen Blick auf die Energiepolitik als zum Beispiel einen Klimaforscher oder ein Ökonom?
Ja, ich glaube schon. Physik ist ja eine Wissenschaft, die sehr breit angelegt ist, mit der man ja ganz verrückte Sachen auch machen kann, untersuchen kann. Aber es ist nicht ganz spezifisch ausgelegt auf ein bestimmtes Thema. Und das war auch der Grund, warum ich das studiert habe, weil ich auch gar nicht sicher war, in welche Richtung gehe ich überhaupt. Und da bietet Physik einfach die Möglichkeit, sich breit aufzustellen, einen breiten Horizont zu haben und sich eben viele neue Sachen einzuarbeiten. Und ich habe immer versucht, im Studium, aber auch später, mich nicht so sehr in ein kleines Thema ganz tief hineinzufuchsen, sondern eben eine breite Übersicht zu haben und versuche eben gerade auch das Thema Energiewende, Klimawandel eben auch breit zu sehen, weil es eben auch breit gesehen werden muss. Es ist eben sehr, sehr komplex, man muss ganz verschiedene Aspekte beachten. Und da ist es manchmal nicht so gut, wenn man in eine Richtung zu tief drinsteckt, weil man dann rechts und links nicht mehr weitersehen kann.
Wie sind Sie dann in diesem Energiebereich, sage ich jetzt mal, gelandet als Physiker? Also gab es da irgendwann eine Wendung? Weil Sie waren ja erstmal, also Sie sind jetzt an der Hochschule, aber Sie waren ja erstmal in der Wirtschaft.
Ich war erstmal in der Wirtschaft bei Siemens und witzigerweise mein erster Job bei Siemens war Automatisierung von Kohlekraftwerken. Also mein erster Außeneinsatz war ein Braunkohlekraftwerk, Schwarze Pumpe in der Lausitz in den 90er Jahren. Und damals hatte ich mir eigentlich gar nichts dabei gedacht. Ich dachte, oh, super Kraftwerk, tolle Technik. Also das war medial noch gar nicht so präsent, dass das wirklich ein Problem ist. War dann in der Automobilwirtschaft, Automobilautomatisierung. Und dann bin ich in das Thema Solarenergie eingestiegen, so 2008 ungefähr, weil ich schon damals irgendwie dachte, Mensch, das ist ein Zukunftsthema, das wird man noch länger brauchen. Und ja, seitdem beschäftige ich mich eigentlich nur noch mit erneuerbaren Energien.
Und dann haben Sie den Switch gemacht an die Hochschule. Also wie kann ich mir da jetzt Ihre Arbeit vorstellen an der HAW in Kiel als Fachhochschulprofessor? Da ist jetzt, glaube ich, ja auch eine Voraussetzung, dass man aus der Wirtschaft kommt.
Ja, absolut. Das ist der große Unterschied zur Universität, um an eine Fachhochschule oder Hochschule für angewandte Wissenschaft als Professor oder Professorin zu arbeiten, muss man mindestens 5 Jahre in der freien Wirtschaft gearbeitet haben, einfach um diesen Praxisbezug den Studierenden besser nahezubringen. Man ist zwar natürlich dann entsprechend nicht so tief in der Grundlagenforschung drin, aber eben für den Praxisbezug ist man besser aufgestellt. Und das hat natürlich bei mir dann auch gut geklappt, weil ich eben noch deutlich mehr als 5 Jahre in der freien Wirtschaft war vorher.
Ja. Diese Diskussion um die Klimapolitik, Sie haben es vorhin schon gesagt, ich habe mich jetzt diesem Thema gewidmet, ich versuche es breit abzudecken. Das bedeutet eben, dass man auch differenziert draufschaut. Und das ist irgendwie ja in der Klimadiskussion, Energiewendediskussion relativ schwierig. Oder wie nehmen Sie diese Diskussion wahr?
Ja, es ist tatsächlich so, dass das oft in zwei Lager gespalten ist. Die einen, die sagen, wir müssen alles tun, also es gibt nichts Wichtigeres auf der Welt und die anderen sagen, wir müssen eigentlich gar nichts tun, es bringt alles nichts. Und so diese Zwischenstöne, die vermisse ich manchmal, dass man wirklich auch abwägt und auch nicht auch die andere Seite immer gleich als böse oder dumm darstellt, sondern sich mal die Argumente anhört, pro und contra von bestimmten Maßnahmen, sich dann überlegt, was ist denn vielleicht der beste Weg, ohne gleich mit dem moralischen Zeigefinger auf die andere Seite zu schauen.
Ich komme nochmal zurück zu dieser Diskussion um die Energiewende. Bei mir scheint es zuletzt irgendwie auch so ein bisschen weggewischt zu sein, dieses Thema. A, Energiewende und zum anderen auch das Klimathema. Das hat uns ja über Jahre hinweg dominiert. Und gerade viele junge Menschen sehen das ja immer noch als die größte Menschheitsherausforderung und das größte Problem. Ist aber irgendwie in den Hintergrund gerückt. Fällt Ihnen da ein Grund für ein?
Ja, das ist ja offensichtlich, glaube ich, dass wir durch geopolitisch unglaubliche Veränderungen haben, Gefahren. Wir haben den Krieg in der Ukraine, wir hatten das Thema in Israel-Gaza-Streifen, wir haben das Thema Donald Trump, Grönland. Also man kann ja gar nicht mehr aufhören, andere Dinge aufzuzählen, die medial vielleicht auch zu Recht jetzt auch nach oben geschwappt werden. Und man muss aber halt leider auch sagen, das Thema Klimawandel, Energiewende ist ein Thema, was man nicht einfach wegwischen kann, sondern es bleibt ja wichtig. Die Folgen werden wir aber eher in 10, 20, 30 Jahren stark sehen. Und politisch konzentriert man sich noch immer auf die kurzfristigen Dinge und auch persönlich, was stört einem oder wovor hat man Angst? Das sind eher die kurzfristigen, konkreten Dinge und weniger die Dinge, die in einigen Jahrzehnten erst passieren. Hm.
Ja, oder spätestens bei der nächsten Naturkatastrophe.
Ja, es ist noch so, die Naturkatastrophen haben wir ja jetzt schon. Und die Menschen denken sich dann eben auch, ja, sich Überschwemmungen hat es schon immer gegeben und ob das jetzt ein paar Prozent wahrscheinlicher wird, das ist so abstrakt. Ja, also das kann man ja nicht so sehen wie bei Corona, wirklich eine Infektion, die hat man oder hat man nicht, aber dass jetzt eine Überschwemmung jetzt 5% wahrscheinlicher war, das ist eben nicht so konkret, dass die Leute jetzt wirklich total jetzt in Panik geraten und sagen, ich fliege jetzt nicht mal nach Mallorca, weil ich Angst vor der Überschwemmung habe.
Mhm. Sie haben auch vorhin gesagt, diese Diskussion, die wird ja nahezu religiös geführt. Also entweder man ist voll auf der einen oder voll auf der anderen Seite. Sie vermissen da die Zwischentöne, zu Recht aus meiner Sicht. Was macht das auch mit so einer Diskussion, zu einer vernünftigen Diskussion zum Thema Energiewende?
Ja, die macht es eben sehr, sehr schwierig, weil man eben bei jedem Argument immer sehr schnell in irgendeine Ecke gestellt wird, auch moralisch, so du bist ein schlechter Mensch, du bist böse, du bist dumm und also zwar
so
von beiden.
Liebe? So plump.
Ja, also teilweise schon, also mhm. Teilweise wird da wirklich mit harten Bandagen gekämpft und das ist eben schade, weil es eben ein sehr schwieriges Thema ist, wo man wirklich Argumente abwägen muss. Es ist auch eben nicht sehr einfach. Man kann es eben nicht so mit drei Worten sagen, das ist gut, das ist schlecht. Aber manche tendieren immer dazu, dass in die Richtung.
Oft wird ja mit der einen Keule auf die andere gehauen. Also man sagt so Klimapolitik und Wirtschaftspolitik, das sind zwei Dinge, die sich diametral entgegen. Also Klimapolitik ist schlecht für die Wirtschaftspolitik und andersrum. Ist das so ein Problem auch der Diskussion in Deutschland, dass wir so entweder oder denken? Gibt es auch und?
Ja, das ist nämlich genau das Thema, denn langfristig wird unsere Wirtschaft sehr stark Schaden nehmen, wenn wir nichts tun gegen den Klimawandel, eben auf lange Sicht. Das ist immer so ein bisschen das Problem, wir müssen jetzt was investieren, was vielleicht kurzfristig sogar schädlich aussieht und vielleicht sogar schädlich ist für die Wirtschaft, aber langfristig wird es uns helfen, auch global sehr stark helfen, wenn wir jetzt was tun, aber das sind eben Dinge, die eben im Jahrzehnte erst dann wirksam werden. Und das macht es eben so schwer, dass man sagen muss, okay, es ist wirklich jetzt vielleicht schlecht, aber auf lange Sicht wieder gut. Ja, was, und da muss man eben auch abwägen, wie stark mache ich jetzt bestimmte Maßnahmen oder eben nicht.
Da ist immer die Frage, also Dinge, die jetzt dazu führen, dass die Wirtschaft schrumpft, was sie ja de facto seit Jahren tut in Deutschland und eben Verlust von Arbeitsplätzen zum Beispiel bringt, da wird dann schnell gesagt, das ist nicht gut für uns, wenn man es jetzt erstmal so sieht. Also man muss dann daran glauben, dass es in einigen Jahren besser wird. Tun Sie das?
Also man muss ja sagen, was ja immer verschwiegen wird, ist, wie viele Arbeitsplätze denn die Energiewende schon gebracht hat. Das ist einer der größten Wirtschaftszweige in Deutschland, sind Hunderttausende von Arbeitsplätzen, die davon leben, dass wir Wind und Solar ausbauen in Deutschland. Und es wird eben auch noch mehr Arbeitsplätze dort gebraucht werden in dem Sektor. Wenn man sich überlegt, wie viel Wind und Solar wir noch ausbauen, selbst wenn da auch viele Teile aus dem Ausland kommen. Wir haben eine wahnsinnig große Wertschöpfung hier in Deutschland. Und es werden aber halt eher die Branchen genannt, wo tatsächlich Arbeitsplätze auch wegfallen werden.
Zum Beispiel die Automobilindustrie.
Automobilindustrie vielleicht, ja, das ist eine Transformation. Brauchen wir auch. Die Frage halt, wie groß? Und ich meine, früher gab es eine Kutschenindustrie. Es sind eben Transformationen, die auch schmerzhaft sind. Und da muss man sich eben auch als Land anschauen, wo habe ich denn meine Stärken? Wo habe ich meine Wettbewerbsvorteile? Und es bringt jetzt nichts, Dinge auf über Jahrzehnte subventionieren, wo andere Länder am Ende dann doch besser sind. Und andere Dinge sind mir sehr, sehr gut. Auch im Bereich erneuerbare Energien. Dann muss man eben als Staat und Gesellschaft versuchen, diese Transformation zu begleiten, als über Jahrzehnte an ja alten Dingen festzuhalten, wo wir auf Dauer keine Chance haben werden gegen andere.
Reden wir doch mal über klimaneutrale oder klimaneutrale Energiegewinnung. Da reden ja eigentlich immer alle von Wind und Sonne. Gibt es da eigentlich noch mehr auf der Klaviatur?
Grundsätzlich ja. Aktuell haben wir sogar immer noch mehr Bioenergie, also das Thema, weiß ich, Biogas oder auch Holzpellet, also das alles, was mit Bioenergie zu tun hat, macht momentan noch mehr aus bei der Gesamtenergieversorgung von Deutschland als Wind und Solar. Wind und Solar ist aber das Einzige, was man noch so stark ausbauen kann. auch nachhaltig und auch kostenmäßig einigermaßen effizient.
Warum?
Ja, es ist so, dass zum Beispiel bei der Bioenergie allein die Flächen schon nicht mehr da sind. Bioenergie, Biopflanzen brauchen 50 Mal mehr Platz als Photovoltaik für den gleichen Energieertrag. Hinzu kommt das ökologische Problem mit Dünger und Monokultur. Da haben wir vielleicht schon sogar mehr gemacht, als wir machen sollten. Das ist ausgereizt und auch so Dinge wie Geothermie sind entweder zu teuer oder auch vom Umfang her nicht in dem Maße ausbaubar, wie wir Wind und Solar ausbauen können und müssen.
Ist das da eigentlich ein Faktor, dass die Solarindustrie in Deutschland ja irgendwann durch die chinesische Konkurrenz im Grunde konkurrenzunfähig geworden ist, dass wir jetzt heute voll auf diese Industrie setzen? Muss man das nicht auch mit einkalkulieren in solche Denkmuster?
Also es ist, macht das alles natürlich nochmal komplizierter, wenn man jetzt Klima Maßnahmen und Energiewende jetzt noch verknüpfen will mit Industriepolitik. Ist nicht immer wünschenswert, aber man muss sich also erstmal überlegen, wie kann ich möglichst schnell die Energiewende hinbekommen. Und wenn ich dann dabei auch noch Arbeitsplätze in Deutschland schaffe, umso besser, aber es wird nicht immer passieren. Und
gerade, was Sie es vorhin angesprochen haben, wir sollen uns auf das konzentrieren, was wir gut können.
Ja, aber das ist ja jetzt erstmal unabhängig von der Energiewende der Fall. Also auch Dinge wie KI oder so sind vielleicht wichtige Dinge, wo wir vielleicht auch mal mitspielen können und hat jetzt erstmal vielleicht nur indirekt was mit der Energiewende zu tun. Also das ist erstmal unabhängig davon. Mhm. Und was jetzt auch das Thema Photovoltaik angeht, es stimmt, dass die meisten Module jetzt eben nicht oder praktisch alle nicht aus Deutschland kommen. Aber es ist immer noch wahnsinnig viel Wertschöpfung bei Photovoltaikanlagen, die in Deutschland sind. Die Module sind so günstig geworden, dass es eigentlich vom Anteil der Kosten ja gar nicht mehr viel ausmacht. Aber das Thema Montage, Planung, Überwachung, das ist alles lokale Wertschöpfung, wo Deutschland stark profitiert.
Sind diese Solarmodule eigentlich wartungsintensiv? Also ist ja auch vor allem für Privathaushalte, die das auf dem Dach zum Beispiel haben, interessant.
Ja, zum Glück eben sehr wartungsarm. Also ich habe selber, als ich noch in Nürnberg gewohnt habe, zwei Anlagen gehabt. Jetzt habe ich bei Kiel eine Anlage. Ich hatte noch nie irgendein Problem, irgendeine Reparatur. Und ich kriege natürlich auch aus Studien die Informationen. Da muss man wirklich sehr, sehr wenig machen. Und das ist eben auch der Grund, warum das so stark ausgebaut wird.
Ich werfe mal noch ganz unqualifiziert ein paar Schlagworte in den Ring. Biomasse hatten Sie, glaube ich, schon angedeutet. Was mit Kraft-Wärme-Kopplung?
Ja, Kraft-Wärme-Kopplung ist jetzt erstmal unabhängig davon, ob man das jetzt klimaneutral oder nicht klimaneutral betreibt. Erstmal eine etwas effizientere Art, Strom zu erzeugen, weil man eben die Abwärme noch nutzt. Das ist vielleicht erstmal ein Zwischenschritt, um überhaupt Emissionen zu senken. Man muss sich dann halt auf lange Sicht überlegen, wo kommt denn das Verbrennungsgas her? Da sind wir beim Thema Wasserstoff. Und gerade wenn wir eben den Wasserstoff noch nicht haben und wir werden noch lange nicht haben, er ist sehr teuer, ist die Frage, ob das so sinnvoll ist, das mit Erdgas zu machen. Wenn die Alternative ist, ich kann Strom aus Wind und Solar erzeugen und habe gleichzeitig eben dann auch noch Wärmepumpen. Das ist eben die Alternative dazu, die komplett emissionsarm ist. Aber in der Übergangszeit ist es sicherlich eine gute Möglichkeit, die wir auch in Kiel und auch in vielen anderen Städten umgesetzt haben.
Welche Rolle spielt eigentlich Wasserstoff? Also es ist doch mal immer wieder die Rede auch von Superwasserstoff und auch davon, dass modernere Gasheizungen im Grunde auch umrüstbar wären und mit klimafreundlichem Wasserstoff betrieben werden könnten.
Also Wasserstoff ist tatsächlich so ein Reizthema und das ist auch wieder so ein Beispiel dafür, dass es eben nicht so einfach ist, weil Wasserstoff ist einerseits sehr, sehr wichtig. Wir werden nicht ohne Wasserstoff klimaneutral werden. Aber jetzt kommt das Aber. Man muss bedenken, dass Wasserstoff eben sehr teuer ist und man es dann nur dort nutzen sollte, wo es nicht anders geht, wo es keine günstigeren Möglichkeiten gibt. Und zu heizen, da gibt es viel günstige Möglichkeiten als mit Wasserstoff. Selbst mit Direktstrom zu heizen, ist deutlich günstiger als mit Wasserstoff zu heizen. Und von daher gibt es überhaupt keinen Grund, irgendwie mit Wasserstoff seine Privathäuser zu heizen. Also das noch irgendwie mit Infrastruktur auszubauen, das ist wirklich was, wo alle Studien sagen, das ist Geldverschwendung.
Es geht um das Thema Energiewende und es kommen auch schon viele Fragen der SW1-Hörerinnen und Hörer. Versuchen mal ein bisschen zu sortieren und wir nehmen mal das, weil wir gerade über Wasserstoff gesprochen haben. Da fragt zum Beispiel Roger zum Thema Energiewende. Wasserstoff ist doch eigentlich für Privathäuser die einzige Möglichkeit, den Strom vom Sommer für den Winter zu speichern. Ist das nicht gut?
Also die Aussage ist an sich gar nicht falsch, ist sogar richtig grundsätzlich. Die Frage ist nur, ist es denn effizient, wenn das jeder Privathaushalt für sich macht, oder ist es nicht effizienter, wenn das auf größeren Ebenen, in einer Kommune oder auf Landes- oder ja sogar EU-Ebene praktisch geregelt ist, weil man durch dann viel größere Wasserstoff-Elektrolyseure bauen kann, viel größere Speicher, als wenn das jeder Haushalt für sich macht. Also an sich ist es richtig, aber überhaupt dieses von Winter in Sommer speichern, diese saisonale Verschiebung, das ist was, was wir im Prinzip erst ganz am Ende der Energiewende überhaupt brauchen, um noch die letzten 5-10% auch noch zu reduzieren. Momentan sind wir von den erneuerbaren Energien, von dem Gesamtenergieverbrauch erst bei 20%. Wir sind noch ganz am Anfang. Das heißt, dieses Ganze mit Dunkelflauten, die letzten 1-2 Wochen, das werden wir irgendwann brauchen. Aber da sind wir noch lange nicht. Aber wenn wir soweit sind, dass wir auch noch die letzten paar Prozent reduzieren müssen, dann brauchen wir Wasserstoff. Aber dann ist es effizienter, das auf großen, großskalierten Anlagen zu machen und nicht klein in jedem Privathaushalt.
In diese Fragestellung mündet ja auch die Gaskraftwerke-Diskussion und den Bau neuer Gaskraftwerke, der jetzt erstmal angeschoben wird von der aktuellen Bundesregierung. Kommen wir auch gleich noch drauf. Wir sind jetzt bei der Frage von Jürgen Lorenz aus Weil am Rhein, der sagt, eine Frage nach dem teuren Wasserstoff in Anführungsstrichen. Warum werden bei zu viel Wind immer noch massenhaft Windräder abgestellt, anstatt per Elektrolyse Wasserstoff zu erzeugen, den man speichern bzw. sekundär verwenden könnte? Er ist selbst Chemiker zu seinem Hintergrund und er sieht Wasserstoff zusammen mit Methanol immer noch als eine zwingende Speicheroption.
Ja, also super Frage, wird mir ganz, ganz oft gestellt. Und ich habe auch gesagt, es ist eine zwingende Speicheroption. Allerdings ökonomisch erst sinnvoll, wenn wir eben am Ende der Energiewende sind. Da sind wir noch lange nicht. Was das Thema Abregelung angeht, ist es so, dass selbst in Schleswig-Holstein, wo ich ja herkomme, nur etwa 10% der Zeit die Windenergie abgeregelt wird. Das heißt, die Elektrolyseure würden 90% der Zeit nur rumstehen. Und wenn man das dann ökonomisch ausrechnet, dann sind die Kosten, um dann eine Tonne CO2 einzusparen durch diese Elektrolyse und Wasserstoff, so viel höher als viele andere Dinge wie Haussanierung oder noch ein Windkraft mehr aufzustellen, dass es einfach ökonomisch sich noch nicht rechnet.
Momentan. Das mündet aber, also weil jetzt viele auch Fragen zu diesem Thema kommen, in diese Speicherdiskussion auch, also Sommer nach Winter, Dunkelflauten und so weiter, das ist auf jeden Fall in den Köpfen der Leute drin. Und wir haben ja so das Strukturproblem, das da immer mit reinspielt in die gesamte Diskussion zur Energiewende, zum Beispiel auch das Problem der Stromtrassen. Also haben wir überhaupt erstmal ein Infrastrukturproblem, also wenn wir jetzt Masse erzeugen durch Windparks, durch Solaranlagen und, oder durch Photovoltaik auf den Dächern, wie sinnvoll ist die eigentlich?
Also das Konzept. Ja, also waren ja so mehrere Fragen auf einmal. Das Thema mit den Dächern, diese kleinen Dächer, Privatdächer, das ist erstmal gut, um die Energiewende auch, sage mal, in die Breite zu bringen, dass man wirklich sieht, ah, das funktioniert. Rein ökonomisch muss man da auch wieder sagen, dass diese großen Freiflächenanlagen teilweise nur die Hälfte kosten oder ein Drittel von den Anlagen, die auf den kleinen Dächern sind, einfach durch diese großen Skaleneffekte, die man hat. Das heißt, wenn man sich überlegt, wie viel Geld will ich für die Energiewende ausgeben, dann ist es sinnvoller, mehr Freiflächenanlagen zu bauen, als jetzt wirklich das kleinste Dach noch auszunutzen. Aber es ist trotzdem gut, dass die Leute das vor Ort sehen. Deswegen will ich das gar nicht verbieten oder so. Die Frage, wie viel Subventionen muss man da wirklich reinstecken, wenn ich das Geld woanders besser...
Ich wollte gerade sagen, also das ist ja Autarkie, also Dezentralisierung ist ja auch gewünscht. Und da kann eben jeder Mensch auch aus seinem Privat, sage ich mal, das vielleicht auch finanzieren. Eine Förderung ist natürlich eigentlich für die, die es vielleicht nicht können, sinnvoll. Die, die es können, brauchen es vielleicht eher weniger. Aber man kann so ein bisschen Autarkie erzeugen. Insofern ist es doch sinnvoll, oder nicht?
Ja, ein bisschen Autarkie ist fürs Gefühl vielleicht gut. Die Frage, was hat man denn faktisch davon? Es ist ja wiederum viel besser, wenn man Stromüberschuss hat, dass man es den Nachbarn gibt, die es vielleicht brauchen können, anstatt jetzt zu versuchen, wirklich auf Teufel komm raus in meinem eigenen Haushalt autark zu sein. Mhm. Das macht es eben insgesamt eben teurer und hat auch für die Emissionen überhaupt keinen Vorteil. Diese ist Autarkie-Bestreben auf kleinteiligen Ebenen. Man muss natürlich versuchen, den Ausbau der Netze zu minimieren, die Kosten zu minimieren. Die wären so oder so sehr hoch. Aber durch eine gewisse dezentrale Anordnung auch für Windkraft, eben auch in Baden-Württemberg, nicht nur in Schleswig-Holstein, kann man die Kosten der Netze schon etwas reduzieren. Mhm. Aber es werden mehr Kosten auf uns zukommen, keine Frage.
Es gibt ja auch das Problem der Stromtrassen, zum Beispiel von Nord nach Süddeutschland. Und eben der Kapazitäten, dass wir im Sommer haben sie zu viel, im Winter haben sie zu wenig. Womit speichern wir? Wasserstoff haben wir gerade schon kurz angesprochen. Aber im Norden Deutschlands stehen die großen Windparks. Wie kommt denn der Strom verlässlich dahin? Haben wir die Kapazitäten, wo er gebraucht wird?
Aktuell ja noch nicht. Hundertprozentig der Netzausbau hinkt so ein bisschen hinterher, ist aber auch angeschoben. Es gibt einen Netzentwicklungsplan, der wird umgesetzt. Letztendlich gibt es ein Konzept dafür, dass der Strom transportiert wird, auch wenn wir noch sehr viel Wind im Norden ausbauen. Aber es wird natürlich zu Netzausbau führen, auch zu Kosten. Das sind eben die Systemkosten, die man in Kauf nehmen muss, um Emissionen zu senken. Man darf den Leuten einfach nicht vormachen, dass das alles um Nulltarif geht, dass das alles so billig ist. Stromerzeugung aus Wind und Solar ist an sich billig, aber wie gesagt, Netzkosten kommen dazu und das Thema Speicher kommt auch dazu. Und insgesamt wird es etwas teurer als mit fossiler Energieversorgung. Da will ich gar keinen Hehl draus machen, aber eben auch nicht unglaublich viel teurer. Ist auch nicht der Niedergang der Wirtschaft, sondern es ist eben etwas, was wir investieren müssen, eben um den Nutzen dann in 10, 20, 30 Jahren in Deutschland und weltweit zu haben. Und es gibt technische Möglichkeiten. Wie gesagt, Netzausbau läuft schon. Und eine gewisse Abregelung ist auch sinnvoll, weil sonst hätten wir riesige Netze, die eigentlich meistens gar nicht gebraucht werden. Mhm. Und da ist es oft ökonomischer, auch mal ein paar Prozent der Zeit, es abzuregeln.
An der Stelle macht, glaube ich, die Frage von Benedikt Brüne aus Konstanz Sinn. Der fragt, es geht ja um das Speicherthema auch immer wieder. Da gibt es ja aktuell einen Boom bei den Batteriespeichern zu Hause und aber auch draußen auf der Wiese, sagt er. Und da gab es einen Spiegeltitel, den er jetzt zitiert. Da kann ich jetzt nicht unabhängig bestätigen. Ein Batterietsunami rollt heran. In welcher Größenordnung, will er wissen, hilft dieses schwankende Angebot von Wind und Solar auszugleichen, also die Batteriespeicher?
Interessant, ich hatte gestern ein Seminar gehalten als Referent zum Thema Fachwirtin für Energiewirtschaft und da hatten wir mal als Übung ausgerechnet, wie lange der deutsche Stromverbrauch mit den aktuellen Batteriespeichern gespeichert werden kann. Und da kam eben raus 12 Minuten oder eine halbe Stunde, also weniger als eine Stunde auf jeden Fall. Das heißt, für Dünkelflauten, die ja manchmal 1-2 Wochen dauern können, werden wir mit Batteriespeichern nicht weiterkommen. Batteriespeicher sind trotzdem sinnvoll für kurzfristige, um kurzfristige Schwankungen auszugleichen zwischen mittags und abends, auch um Frequenzinstabilitäten auszugleichen. Also ein bisschen Netzsystemdienstleistungen, aber für das Thema Dunkelflauten werden die Batteriespeicher nicht ausreichen, bei Weitem nicht. Da braucht man tatsächlich das Thema Gaskraftwerke oder meinetwegen auch Kohlekraftwerke. Da wäre ich gar nicht mal so eindeutig für Gas oder Kohle, weil wir diese Kraftwerke dann auf lange Sicht ja auch nur ganz kurz brauchen für 1-2 Wochen. Das macht dann gar nicht so viel aus.
Aber da sitzt die Politik ja anders. Die baut jetzt oder möchte wasserstofffähige Gaskraftwerke bauen. Die sollen das Backup für die Energieversorgung zum Beispiel bei den Dunkelflauten dann darstellen. Und die klimaschädlichen Kohlekraftwerke, die sollen ja weg, ersetzen. Sie sagen, es macht keinen Sinn?
Ja, also es, wie gesagt, ich will ja nicht schwarz-weiß sagen, sondern sagen, es ist nicht so einfach. Es ist nicht eindeutig richtig zu sagen, Kohle muss abgeschaltet werden, ich muss Gaskraftwerke bauen, weil eben auch Gaskraftwerke hohe Emissionen haben. Muss ich auch überlegen, wo kommt das Gas her? Wenn ich Flüssiggas, Frackinggas aus USA importiere, dann gibt es Studien, die sagen, Emissionen sind sogar höher als bei Kohlekraftwerken. Und da muss man eben mal genau hinschauen. Auch wieder, was kostet es, die ganzen Kraftwerke zu bauen? Kann ich nicht doch die Kohlekraftwerke vielleicht als Backup ein bisschen länger laufen lassen und mit dem gesparten Geld dann andere Maßnahmen, Klimaschutzmaßnahmen anstoßen, um in Summe dann schneller und mehr Emissionen zu senken? Aber es ist eben nicht so einfach zu sagen, Kohle ist schlecht und Gas ist gut.
Dazu kommt ja auch, dass wir die Gasabhängigkeit mitnichten, nur weil wir kein Gas mehr aus Russland kaufen, überwunden hätten. Also wir sind jetzt abhängig von den USA mit LNG, glaube ich, 50%. Mhm. Da kommen noch andere Länder, Norwegen, Katar, also sind auch ein paar Namen dabei, wo man jetzt sagt, sollte man sich vielleicht nicht unbedingt dauerhaft drauf verlassen.
Ja, und ich bin jetzt wirklich kein Kohle-Fan, aber Kohle kann man eben in Australien auch sorgen. Wir haben sogar selber Braunkohle. Das ist wirklich wahnsinnig klimaschädlich, überhaupt keine Frage. Aber in der Übergangszeit für ein gewisses Maß, bis wir wirklich dann die letzten Prozent auch noch geschafft haben, vielleicht noch als Backup laufen zu lassen, könnte für mich schon auch eine ökonomische Lösung sein. Aber es gibt halt einen anderen Beschluss dazu.
Naja, es lohnt sich wohl vor allem nicht, wenn diese Gaskraftwerke nur im Backup betrieben werden. Für private Betreiber lohnt sich der Betrieb nicht. Also muss das letztlich auch wieder subventioniert werden, die Gaskraftwerke vom Steuerzahler.
Ja, das ist, was ich gesagt habe. Es gibt es eben nicht zum Nulltarif, die Energiewende. Das muss man eben mit einkalkulieren. Mhm. Aber es ist natürlich auch nicht, wie gesagt, der Riesengeldbetrag, wenn man das jetzt volkswirtschaftlich betrachtet, wie reich wir ein Land sind, was wir hier vererben, was wir an Wohlstand haben. Da wird so ein bisschen immer getan, als ob wirklich Deutschland zusammenbricht, wenn sie jetzt ein paar Gaskraftwerke baut. Also das finde ich auch ein bisschen übertrieben, wenn man sich überlegt, welches Ziel wir eigentlich verfolgen.
Der Bau von Gaskraftwerken als Backup für zum Beispiel Dunkelflauten, das ist der Plan der Bundesregierung. Wir sprechen drüber mit Andreas Lukschak, Physiker, und naja, den Rest sparen wir uns. Herr Lukschak, es gibt ja Kritiker, die sehen die Pläne dieser als Ausbremsung auch umweltfreundlichere Alternativen, jetzt mal unabhängig von Kohle, die da abgeschaltet wird, zum Beispiel Programme, die den Stromverbrauch in Spitzenzeiten senken. Was ist denn damit?
Wir brauchen einfach beides. Also ich glaube, das ist auch wieder so ein Thema, dass man nicht sagen kann, wir brauchen ganz viel Gaskraftwerke und sonst nichts. Oder das ist genauso falsch, wie zu sagen, wir brauchen keine Gaskraftwerke. Wir können das doch mit Flexibilisierung machen, mit Stromspitzenkappen. Wir brauchen einfach beides. Es gibt ganz viele Bausteine. Und es geht jetzt darum, diese Bausteine so zu optimieren, dass es funktioniert und möglichst günstig ist. Mhm. Und da bringt es jetzt nichts, immer sich auf die eine Seite zu schlagen und sagen, je mehr Gaskraftwerke, desto besser oder umgekehrt.
Mhm. Thomas Friedrich aus Ludwigshafen am Rhein, der stellt uns nämlich eine Frage, wird das Thema Dunkelflaute im Rahmen der europäischen Verbundstromnetze nicht hoffnungslos überbewertet? Er hat schon mehrere Vorträge zu diesem Punkt gehört, die sind eher entspannt damit umgegangen. Also reden wir zu viel über dieses Thema, weil dieser Punkt ja immer wieder aufgebracht wird, wenn es um Windkraft und Solarenergie geht.
Ja, also da bin ich auch genau dieser Meinung, dass das total überbewertet wird. Es ist in der Tat so, und das ist das, was ich vorhin gesagt habe, diese Autarkie im Kleinen ist eben ineffizient. Je weiter wir uns vernetzen, auch europaweit, desto einfacher wird das Thema. Weil wenn ich in Deutschland Wind habe, habe ich vielleicht in Spanien nicht Wind und umgekehrt. Manchmal haben wir hier Sonne und nicht in Spanien, und das muss man eben weiter ausbauen, diese Vernetzung in Europa. Das macht das Problem kleiner, aber es wird immer noch bleiben zu einem gewissen Maß. Wir werden nicht drum herum kommen, ein bisschen Backup eben beizubehalten, aber es ist auch nicht schlimm, weil wir es eben auch nicht lange brauchen. Selbst wenn es nicht mit Wasserstoff läuft, ist es emissionstechnisch, sind es dann noch ein paar Prozent, die wir dann haben.
An dem Punkt muss man natürlich das Thema Atomkraft, weil Sie jetzt sagen, europaweit in unserem Nachbarland, ganz hier in der Nähe in Frankreich, da stehen eine ganze Menge Atomkraftwerke, da werden sogar neue gebaut. Und viele sagen ja, wir kaufen dann halt am Ende den Atomstrom von draußen ein, wenn wir europäisch denken, was wir ja müssen, was das Stromnetz angeht oder sollen. Wie sinnvoll war dann der Atomausstieg?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, da gibt es auch wieder kein richtig oder falsch. Es gibt Argumente für Atomkraft, es gibt Argumente gegen Atomkraft. Ich hätte gewünscht, dass damals, als die Diskussion um den Atomausstieg hochging, da gab es auch Wahlen, glaube ich, in Baden-Württemberg, um diese Zeit, als diese Entscheidung getroffen worden ist. Und da hätte ich mir gewünscht, wenn einfach die Argumente mal transparent gemacht worden wären, dass man sagt, ja, wir haben einen Vorteil, wenn wir aus der Kernkraft aussteigen, haben wir weniger Risiko, weniger Restmüll. Aber die Konsequenz ist, dass wir länger Kohlekraftwerke brauchen. Wir hätten jetzt kein einziges Kohlekraftwerk mehr am Netz, wenn wir nicht aus der Kernkraft ausgestiegen wären. Das ist von der Kapazität her vergleichbar. Und das ist eben der Preis, den man zahlen muss. Und da gibt es kein richtig oder falsch. Auch Kohle tötet Menschen beim Abbau von Kohle, bei den Feinstaubemissionen, bei den Stickoxiden. Und wie will ich das gegenrechnen? Und da kann man der einen oder anderen Meinung sein. Man muss aber die Fakten auf den Tisch legen und nicht einfach sagen, ach, wir steigen jetzt aus und es passiert eigentlich sonst nichts, es ist kein Problem, es gibt auch gar keinen Nachteil. Ich glaube, das ist dann ja nicht transparent genug, um dann eine richtige Entscheidung zu treffen.
Ist denn die CO2-Armut von Atomkraftwerken denn ein gutes Argument und eins, das man eigentlich zu wenig ins Kalkül gezogen hat auch?
Ja, es ist, glaube ich, wenig beachtet worden, weil es so getan worden ist. Ich kann die Kernkraftwerke direkt mit erneuerbaren Energien ersetzen, was auch passiert ist. Dann konnte man eben nicht die Kohlekraft ersetzen. Also man kann ja nicht beides gleichzeitig so schnell ersetzen. Und wenn man sich mal den Strommix in Frankreich anschaut, der ist praktisch grün zu 100%. Also Frankreich hat einen Strommix, da werden wir noch 20, 30, ja hoffentlich nicht so lange brauchen in Deutschland, da sind wir noch lange nicht. Das muss man einfach mal anerkennen. Aber der Preis ist natürlich das Risiko diese Abwägung ist schwierig. Und da würde ich mich auch raushalten zu sagen, das eine ist besser als das andere. Und da finde ich es auch schade, dass dann immer so auf die anderen rumgehackt wird, dass das so ganz böse Menschen sind, die für Kernkraftwerk sind oder umgekehrt.
Das ist natürlich die Frage, wie uns ein unilateraler Ausstieg aus der Atomkraft nützt. Wenn in Frankreich der Super-GAU passiert, wird es auch uns betreffen.
ist richtig, aber ich finde es aber auch so, wenn ein Land für sich entscheidet, wir wollen da raus, dann kann man das auch machen. Man darf nicht immer auf die anderen schauen. Es ist ja auch beim Klimaschutz so, dass manche ja sagen, es bringt ja gar nichts, dass wir in Deutschland das machen, weil die anderen nichts tun. Wir sind ja auch so ein gewisses Vorbild für andere. Andere Leute schauen auf Deutschland, was wir machen. Und sich zurückzulehnen und sagen, ach, es bringt ja eh nichts. Die anderen haben ja noch Kohlekraftwerke oder Atomkraftwerke. Finde ich auch schlecht. Ist auch moralisch-ethisch ein Problem.
Dieses Argument halten ja viele für semantisch, zu sagen, wir gehen voraus. Also da sagen viele, das bringt gar nichts. Also es interessiert doch niemanden global.
Das stimmt einfach nicht. Deutschland hat in der EU ja einen sehr großen Einfluss, kann mit seiner Politik eben auch die ganze EU-Politik, auch die Klimapolitik beeinflussen. Und die EU als Ganzes ist auch ein großer Wirtschaftsfaktor. Ich meine, wir haben gesehen, dass Trump auch jetzt wieder eingeknickt ist, als die EU Gegenzölle angedroht hat. Und da sieht man mal, wenn die EU was beschließt, auch Richtung Klima, Klimazölle, dann schauen andere Länder auch schon hin. Und dann gibt es auch andere Länder, die sagen, Mensch, wir wollen mit euch immer noch handeln. Wir machen jetzt auch Klimapolitik, damit wir von den Klimazöllen, die ja jetzt eingeführt worden sind, nicht betroffen sind. Und dann haben wir immer mehr auf der Welt und das ist dann schon ein Impact aus meiner Sicht.
Martin Siebert aus Wangen im Allgäu, der hat das Thema Wasserkraft in unserer heutigen Sendung noch komplett vermisst als regenerative Energiequelle. Und damit meint er nicht große Kraftwerke, sondern dezentrale Lösungen mit geringstem Eingriff in den Naturhaushalt. Als Beispiel nennt er in Weingarten bei Karlsruhe an einer Hauswand ein kleines Wasserrad, das höhengesteuert von oben die Wasserkraft eines kleinen Bachlaufs nutzt und damit Strom produziert. Völlig unspektakulär, aber wirkungsvoll, sagt er.
Ja, ich glaube, auf kleiner Ebene schon wirkungsvoll, aber wenn man sich dann mal durchrechnet, welches Potenzial Deutschland auch mit solchen kleinen Anlagen hat, dann ist es leider so wenig, dass wir da eigentlich unsere Energiewende nicht durchführen können. Das ist ein winziger Baustein, der da vielleicht noch dazukommt. Aber es ist wirklich nur, im Vergleich zu Norwegen, ist es leider nur im Prozentbereich, was wir mit Wasserkraft in Deutschland tun können. Und da wird auch das Allermeiste schon ausgenutzt.
Also ich höre bei Ihnen raus, wir sollten uns auf das konzentrieren, wo die Technik ausgereifter ist, nämlich Wind und Solar, und das erstmal vorantreiben. Jetzt gehen wir mal in eine globalere Ebene, Herr Lukczak. Wie viel Prozent unseres Energiebedarfs können wir denn? Nehmen wir mal zwei Szenarien an. Ein optimistisches, ein pessimistisches. Mittelfristig, sagen wir bis 2040, verlässlich aus regenerativen Energiequellen erzeugen.
Ja, theoretisch, wenn wir genug ausbauen würden, könnten wir tatsächlich 100% regenerativ erzeugen.
Das ist das Optimistische.
Das ist das Optimistische, was sagen wir mal, technisch realisierbar ist, aber politisch vermutlich nicht. Also da bin ich eher skeptisch, dass der Ausbau so beschleunigt wird, wie er müsste, um das zu erreichen. Also der Ausbau von Wind und Solar ist zwar angestiegen, auch die letzten Jahre, auch durch die politischen Entscheidungen der Ampelregierung, die ja immer so gestolten worden ist, aber bezüglich Windkraftausbau, Photovoltaikausbau hat sie einige Weichen gestellt, die zum Glück auch von der jetzigen Regierung nicht gleich umgestellt worden sind, sondern beibehalten worden sind bislang. Aber selbst dieses angestiegene Tempo reicht bei Weitem eben noch nicht aus, muss man sagen.
Wo mal so ein bisschen bereinigt, wo stehen wir jetzt gerade? Vorhin ist die Zahl 20% gefallen. Ich habe auch schon mal gelesen, der Anteil der erneuerbaren Energien am Bruttostromverbrauch des Landes laut Umweltbundesamt 6,3% im Jahr 2000, jetzt auf 54,1% gestiegen.
Ja, das ist klingt immer sehr gut und ist auch gut wirklich, dass wir im Stromsektor mehr als die Hälfte schon erneuerbaren Strom erzeugen. Das hätte man früher nie gedacht, dass das dann auch ohne Blackout oder was weiß ich funktioniert. Man muss sich aber sehen, vom Gesamtenergieverbrauch ist der Stromsektor leider nur ein Viertel. Und wir haben jetzt bei einem Viertel die Hälfte, das ist dann halt ein Achtel ungefähr, oder wir sind dann aber in 20%, ein Fünftel insgesamt. Und das ist natürlich ein kleiner Schritt erst. Und das meiste liegt noch vor uns, muss man sagen.
Man spricht ja immer vom großen Energiehunger. Steigt unser Energiebedarf nicht im Grunde ständig an?
Ja, interessant ist, die Prognosen sagen, dass der Energieverbrauch in Summe abnimmt, deutlich. In einem energieneutralen Energiesystem nehmen wir etwa nur die Hälfte der Energie verbrauchen, einfach weil wir alles auf Wind- und Solarstrom umstellen müssen. Und alles, was wir mit Strom machen, ist effizienter. Elektroautos sind effizienter, Wärmepumpen sind effizienter, wir treiben die Hausdämmung voran, der Energiebedarf wird runtergehen, aber der Strombedarf wird hochgehen. Der Strombedarf wird sich etwa verdoppeln, auch durch KI natürlich, aber das ist eben nur ein Baustein. Der größte Teil ist eben das Thema Elektromobilität, Wärmepumpen, weil wir alle Dinge, die wir jetzt mit Benzin, Diesel, Heizöl, Erdgas machen, ja in den nächsten Jahrzehnten auf Strom umstellen werden.
Ist das technologieoffen genug, was Sie jetzt gerade gesagt haben, weil es ja schon sehr, sehr, sehr stark in eine Richtung jetzt deutet. Ist das so klar jetzt im Stand der Wissenschaft oder gibt es da vielleicht auch noch irgendwas anderes, man sagen würde, lass uns doch da auch Energie reinstecken? Jetzt sind wir jetzt beim Thema, waren wir schon mal im Wasserstoff als Schlagwort, aber es klingt so einseitig.
Ja, die Industrie hat eigentlich schon gezeigt, auch zum Beispiel was sogar Schwerlastmobilität angeht, da hat man auch gedacht, ja wenigstens bei den LKW wird man irgendwie auf Wasserstoff setzen müssen. Selbst da haben sich jetzt schon Batterielaster eigentlich durchgesetzt. Und bei normalen Privat-Pkw ist es eigentlich eindeutig, dass Wasserstoff nur eine Nische sein kann. Und auch, was ich E-Fuels, wo ich eben aus Wasserstoff dann wiederum Benzin, Diesel, künstliches Benzin, Diesel herstelle, nur Nischen. Ich würde es auch nicht verbieten, ich würde es den Markt entscheiden lassen. Und man sieht jetzt auch schon, dass diese teuren Lösungen einfach sich nicht in Breite durchsetzen werden.
Deshalb auch nochmal gut überlegen, wohin die Subventionen fließen. Also subventionieren wir insgesamt zu viel, weil Sie gerade gesagt haben, Markt entscheiden lassen. Sollte man mehr den Markt entscheiden, mehr dem Markt überlassen?
Ja, absolut. Also ich bin, ich sehe viele Subventionen sehr kritisch. Ich habe den Eindruck, dass da oft auch Lobbyinteressen einen Einfluss haben, wo die Subventionen hinfließen. Rein ökonomisch ist es immer am besten, den Emissionshandel einfach wirken zu lassen, den Markt wirken zu lassen, einfach Emissionen immer teurer zu machen. Und der Staat sollte sich da ein bisschen raushalten und eher versuchen, diese Transformation zu unterstützen. Infrastruktur, öffentlichen Nahverkehr, Radwege, da kann der Staat viel machen. Aber jetzt wirklich einzelne Technologien mit viel Geld zu fördern, da setzt man eben oft auch aufs falsche Pferd oder eben auch sehr ineffizient.
Und der Emissionshandel ist keine versteckte Subvention für erneuerbare Energien, um sie konkurrenzfähig zu halten? Ist das so ein Selbstgänger, so ein Perpetuum mobile?
Ja, der Emissionshandel ist jetzt absolut technologieneutral. Der macht ja einfach nur fossile Emissionen immer teurer. Und dann ist es einfach automatisch so, dass dann Wind- und Solarenergie und auch andere klimafreundliche Techniken immer konkurrenzfähiger werden, weil die natürlich nicht von diesen Emissionshandelpreisen betroffen sind.
Also er zwingt uns in den Strom sozusagen.
Er zwingt uns in den Strom oder auch vielleicht auch in andere Dinge. Das kann jeder Einzelne entscheiden. Das ist eben gerade die Effizienz dieses Emissionshandels oder des Marktes, dass jeder Einzelne für sich, für seine Situation das macht, was am besten ist, was besser ist, als wenn der Staat irgendwie planwirtschaftlich oben entscheidet für alle, was das Beste ist.
Zu einem Punkt müssen wir noch kommen, bevor wir die Fragen der Hörerinnen und Hörer aufnehmen, nämlich zu uns. Ja, viele resignieren ja an der Energiewende, weil sie die eigene Wirksamkeit als sehr gering einschätzen. Also andere wiederum nehmen das sehr ernst. Wie hoch ist denn wirklich die Wirkung von Verhaltensänderung und einer Bewusstseinsschärfung? Stichwort CO2-Fußabdruck.
Ja, das ist eine spannende Frage, die ich auch mit unseren Studierenden immer oft diskutiere. Das Spannende ist, dieses Konzept des Fußabdrucks wurde vor einigen Jahrzehnten ganz stark von BP, kennt man ja den Ölkonzern, propagiert. Die haben praktisch versucht, das Thema Energiewende, Emissionen eben auf die individuelle Ebene, praktisch die individuelle Verantwortung zu schieben, weil sie genau wussten, dass es dann schwierig ist, dass wenig passieren wird. Die hatten eben Angst vor politischen Maßnahmen, die sie wirklich treffen würden und haben gesagt, jeder Einzelne ist verantwortlich, weil sie dann eben auch schon ahnten und da haben sie auch recht, dass freiwillig eben nicht genug passiert. Das sollte man aber jetzt nicht als Argument nehmen, sich einmal zurückzulehnen und sagen, es bringt ja eh nichts, jetzt warte ich mal auf die politischen Maßnahmen. Es gibt eben auch Studien, die sagen, auch die politischen Maßnahmen sind oft rückgekoppelt mit den Dingen, was die einzelnen Menschen tun. Das, was ich einzeln tue, das sehen auch andere in meinem Umfeld. Ich stecke denen auch wieder an und das sind dann so kleine Wurzelbewegungen, teilweise auch Abschaffung des Sklavenhandels in USA. Das waren auch einzelne Leute, die gesagt haben, das geht so nicht. Und bis es dann irgendwann auch zu politischen Maßnahmen kam. Also das, glaube ich, muss Hand in Hand gehen und viele und mich eingeschlossen, ich versuche darauf zu achten, nicht zu viele Emissionen zu emittieren, weniger gar nicht zu fliegen, einfach auch aus Gewissensgründen. Einfach für mich, weil ich sage, ich kenne die Folgen auch aus meiner Forschung, aus meiner Arbeit mit den Studierenden und ich kann es mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, jedes Jahr irgendwo in den Urlaub zu fliegen.
Andere sagen, ich kann es mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, nicht zu fliegen, weil ja dann die Fluggesellschaften pleite gehen.
Da sind wir wieder bei der Transformation. Wir können ja jetzt ja nicht Branchen am Leben erhalten, oder was, die werden ja auch nicht sterben, wenn wir weniger fliegen, ja, wenn vielleicht ein bisschen weniger Flugzeuge fliegen, wenn dadurch die Umwelt zerstört wird. Das ist doch kein Argument. Also man muss dann wirklich sagen, wir haben eine ethische Verantwortung.
Aber ich halte mal fest, also das eigene Engagement ist in der Summe dann auch messbar. Also es bringt was. Es ist nicht sinnlos.
Es ist nicht sinnlos, weil in der Masse, wie gesagt, ich bin ja nicht der Einzelne, das machen ja ganz viele. Man schaut aufeinander. Es wird auch in den Medien dann darüber berichtet. Das ist so ein Baustein, aber es reicht natürlich bei Weitem nicht alleine aus.
Okay, fangen wir an mit den Fragen. Da ist mir eins hören. Zum Beispiel Christine Ammann, die fragt, der negative Einfluss der künstlichen Intelligenz, die ja sehr energieaufwendig ist, auf die Energiewende wegen hohem Ressourcenverbrauch. Wie hoch schätzen Sie den ein?
Ja, er ist natürlich da. Also wir werden, ich habe schon vorhin gesagt, einen höheren Stromverbrauch haben, auch durch die Rechenzentren, die wir brauchen. Aber gleichzeitig machen wir das ja nicht aus Spaß, sondern wir machen das ja auch, um effizienter zu werden. Also man kann auch KI einsetzen, um zum Beispiel Ampelschaltungen in der Stadt zu optimieren, um Staus zu verringern und andere Dinge. Wir haben auch Rechenzentren für Videokonferenzen aufgebaut, die wiederum Dienstreisen reduzieren. Also wenn wir die KI dann eben auch nutzen, um vielleicht auch klimafreundliche Technologien zu optimieren, dann haben wir vielleicht in Summe ja sogar Emissionen reduziert durch die KI.
Man sagt ja auch, es ist der Wirtschaftsfaktor der Zukunft, also jetzt nicht in die KI rein zu investieren, wäre ein Fehler, trotz Energieaufwand.
Ja, da ist der Blick in die Glaskugel noch ein bisschen.
Der Hans Braun, der das geschrieben hat zum Beispiel.
Ja, es ist so, dass da wird ja jetzt auch in den Aktienmärkten viel rein investiert. Also es ist schwer zu sagen, wie weit sich das weiterentwickeln wird. Es ist ein Faktor, so auch genauso wie das Internet, Digitalisierung hat uns weitergebracht, aber es sind natürlich viele andere Dinge, die wir auch noch brauchen. Also das sollte man nicht so.
Ja.
Die eine Sache nur.
Also Marcel aus Bodeneck, der schreibt, ihr Gast, also Sie, Herr Lukschak, scheint keine Sympathien für das Konzept der Autarkie zu hegen. Was ich aber bisher nicht gehört habe, ist ein Hinweis auf die Verluste bei einer Übertragung über große Entfernungen. Und er schreibt dann weiter, wenn jeder Stromverbraucher Autarkie anstreben würde, dann bräuchten wir gar kein Übertragungsnetz.
Ja, natürlich. Wir würden die Milliarden für die Übertragungsnetze sparen, aber hätten dann eben die zusätzlichen Milliarden, um diese Autarkie wiederum zu verwirklichen. Und es gibt eben Studien, die haben nochmal versucht, das auszurechnen. Und da kommt eben raus, dass diese Dezentralisierung bestenfalls kostenneutral ist, weil man eben zum Beispiel Verluste hat oder weniger oder höhere Kosten hat, weil eben Wind vor allem im Norden einfach besser geerntet werden kann als im Süden. Und dann ist es eben effizienter, lieber das Kabel zu bauen, als jetzt im Süden genauso viel Wind wie im Norden zu bauen.
Warum gibt es nicht mehr Wärmepumpen, möchte Kai-Uwe wissen. Eine praktische Frage, analog zur Tiefenbohrung, die an Flüssen angedockt sind. Das wäre doch eine Möglichkeit, zentrale Fernwärme für sehr viele Haushalte zu generieren.
Ja, genau das Konzept wird jetzt in Kiel tatsächlich angestrebt, jetzt nicht im Fluss, sondern in der Kieler Förde. Mhm. Wir haben da auch ein Fernwärmenetz und es gibt auch, glaube ich, in Mannheim oder irgendwelchen Städten am Rhein erste Projekte, wo diese Flusswärmepumpen gebaut werden. Das ist, glaube ich, ein Konzept, was auf jeden Fall ausgebaut wird in der Zukunft, um eben gerade diese Fernwärmesysteme in den Städten, die an Flüssen leben, Flüssen gebaut sind, eben umzusetzen. Das wird kommen, aber wird auch nicht alleine reichen. Das ist wieder ein Baustein, den wir ausbauen müssen.
Spannendes, umfangreiches Thema, da werden wir noch viel drüber reden. Danke, dass Sie heute da waren und vieles erzählt haben dazu. Andreas Lukschak für Ihren Besuch, vielen Dank.
Ja, danke, dass ich kommen durfte.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.